Ich lese uns den Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 10 bis 13, worin es beschrieben ist, dass wir zum Segnen und zum Einander annehmen gerufen und berufen sind. Was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Wir bemerken, dass bereits am Anfang des Baus der Gemeinde Jesu schon immer wieder Fragen auftauchten in Bezug auf den Nächsten. Lebt er richtig? Ist das, was er hält, in der Nachfolge Jesu gut? Sollte er nicht vielleicht anders leben, so wie ich es erkannt habe? Auch die Fragen im Blick auf die Werdegänge dieser Welt spielten schon eine Rolle. Haben wir nicht die Aufgabe, in unserer Stadt, in unserem Land Urteile zu sprechen, zu befinden und zu richten, was gut und was falsch ist? Wir leben ja in einer Zeit, die uns umgibt, mit vielerlei Geschehnissen, die uns vielleicht sogar ängsten, wo wir uns fragen, als Christen, kommen wir überhaupt noch durch? Vieles wird uns angeboten und vorgezeigt, was wir tun sollen, was Eltern mit ihren Kindern tun sollen, was die Kinder in der Schule lernen sollen an Sexualkunde, die Gleichstellung der homosexuellen Paare mit der Ehe, so wie wir es gestern ja auch wieder in unserer Stadt erlebten. Und auch die ganzen schwierigen Verhandlungen, Verhältnisse im Rahmen eines vereinten Europa. Man kann ja vieles schon gar nicht mehr hören. Es ist immer wieder dasselbe und wir mittendrin als Christen. Welche Haltung nehmen wir ein? Wozu sind wir in solcher Gesellschaft berufen? Das Wort Gottes sagt uns, dass wir zum Segnen berufen sind. Nicht zum Urteilen, nicht zum Verurteilen, sondern in der Gesinnung des lebendigen Gottes, der uns gerufen hat in Jesus Christus, sollen auch wir barmherzige Rufer sein zu dem Heil Gottes, damit der Mensch, wenn es erfährt, dadurch seine persönliche Veränderung im Licht des Lebens bekommt. Die Gesinnung des lebendigen Gottes ist und bleibt immer dieselbe. Es ist die Gesinnung, dass möglichst alle Menschen aus dem Verderben ihres sündlichen Lebens herausgerufen und gerettet werden. Auch hier in der ersten Gemeinde sollte das immer deutlich bleiben, dass wir einander aufbauen sollen und nicht einander beurteilen. Wir sollen einladen zur Gemeinschaft mit Jesus, wo die einzig richtige Veränderung stattfindet. Nicht einladen zu der persönlichen Erkenntnis, sondern zu dem Herrn hinführen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wenn Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um nicht zu richten, sondern zur Seligkeit zu rufen, sollen es gleicherweise auch seine Jünger tun. Sie sind nicht zum Richten da, sondern zur Einladung in die Gemeinschaft mit dem, der das wahre Leben schenkt. Darum schrieb der Apostel Paulus auch an die Gläubigen zu Ephesus und sagte, seid doch nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt hat und sich selbst dargegeben für uns als Gabe und Opfer Gott zu einem süßen Geruch. Seid nun Gottes Nachfolger, soll uns gesagt werden. So wie Jesus handelte in dieser Welt, so wie er den Nächsten sah und ihn suchte, in seine Gemeinschaft zu ziehen, sollen auch wir miteinander umgehen und mit den Menschen in dieser Welt. Unsere Aufgabe ist also nicht das Gericht auszuüben und auszusprechen über den Nächsten, sondern vielmehr mithelfen, dass er zum Guten findet. Das sind zwei verschiedene Dinge, die wir immer wieder in der Praxis kennenlernen. Wir können den anderen ausschimpfen, in der Hoffnung, dass er selber darauf kommt, wie es besser sein könnte. Wir können aber auch durch unser Leben dem anderen den Weg zeigen, wie er segensreich aussieht, und ihn einladen, mitzukommen, einladen, die Liebe Gottes zuzulassen. Das ist für uns oft der schwierigere Weg, aber der segensreiche Weg. Das Gericht über die Welt, über die gottlosen Taten in der Welt, wird Gott selbst einst halten. Denn er hat es sich vorgenommen. So steht es auch bereits schon im Propheten Jesaja, wo gesagt wird, dass Gott selbst sich aufmacht, um Gericht zu halten. Jesaja 59, ich lese dort mal ab Vers 17. Er zieht an das Gewand der Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Nach den Taten wird er vergelten, mit Grimm seinen Widersachern, mit Vergeltung seinen Feinden. Ja, den Inseln will er heimzahlen, dass der Name des Herrn gefürchtet werde bei denen vom Niedergang der Sonne und seine Herrlichkeit bei denen vom Aufgang der Sonne. Wenn er kommen wird, wie ein reißender Strom, den der Odem des Herrn treibt, das wird Gott selbst tun. Er zieht sich an zur Rache. Er kleidet sich so, dass er eines Tages das Gericht ausübt. Aber wir sind nun berufen, zu segnen, nicht zu richten, nicht zu verurteilen, sondern einzuladen zur Umkehr zu Gott. Noch ist Gnadenzeit, der Tag der Rache ist noch nicht da, noch leben wir in der Zeit der Gnade. Noch ist der Tag des Heils vorhanden. Noch können Sünder Buße tun. Noch dürfen sie eingeladen werden, zu Jesus zu kommen. Denn das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Nichts anderes verändert einen Menschen. Das sollen wir untereinander neu wahrnehmen und auch für die Menschen um uns herum in der Welt, außer das Blut Christi. Wer zu Jesus kommt, findet Veränderung. Darum laden wir zu ihm ein. Wir laden den Bruder ein, die Schwester ein. Orientiere dich an Jesus Christus. Wir sind nicht dazu da, gute Ratschläge zu geben, sondern zu helfen. Die ausgestreckte Hand Gottes soll auch bei uns zu sehen sein, als ausgestreckte Hand der Hilfe. In einem Missionsseminar in Bad Liebenzell sprach einst ein China-Missionar, Missionar Schoppe, über die wahre Hilfe, die Gott in Jesus Christus darstellt. Reicht. Er brachte drei Bilder mit und zeigte anhand dieser drei Bilder drei Situationen, wovon eine nur die hilfreiche für den Menschen darstellt. Da war ein Heide, ein Mensch, der ja zu beurteilen gilt, was er alles falsch macht, in eine tiefe Grube gefallen und konnte sich nicht befreien. Da kam Konfuze, der chinesische Moralprediger und Philosoph, der Gelehrte, sah diesen Unglücklichen und gab ihm gute Ratschläge. Sieh zu, wie du herauskommst, wenn du das nächste Mal hier vorbeigehst, dann passe besser auf. So kann man auch miteinander umgehen. Mit diesen Worten schritt er erhobenen Hauptes weiter und dem Heiden war nicht geholfen. Nach einer Weile kam Buddha. Er sah den Pechvogel in der tiefen Grube und redete ihn an: Mein Lieber, arbeite dich bis zum Rand hoch, dann kann ich dir vollends heraushelfen. Der arme Mann konnte sich aber nicht so weit hocharbeiten. Und auch Buddha setzte seinen Weg fort und überließ den Unglücklichen seinem Schicksal. Beurteilung, das hast du falsch gemacht, pass besser auf, ändere dich mal selber. Das führte nicht zum Frieden. Schließlich, das dritte Bild, kam Jesus vorbei. Wieder rief der Verunglückte um Hilfe. Was tat der Herr? Er legte sich flach auf die Erde, neigte den Oberkörper über den Grubenrand, streckte seinen Arm nach unten und bekam die Hand des Unglücklichen zu fassen. In einem Augenblick war dann der Mann gerettet. Die ausgestreckte Hand. Segnen, nicht verurteilen. Segnen, nicht gute Ratschläge geben. Sich anbieten zur Hilfe. Ein zweites, was wir aus diesem Text entnehmen sollen, auch für die heutige Gemeinde, nicht nur für die Gemeinde in Rom zur damaligen Zeit, so wie es ja manche Theologen sehen, das ist ja alles nur für damals gewesen. Das gilt auch heute. Ein zweites soll uns gesagt werden, wir sollen kein Maßstab für unser Glaubensleben an dem Nächsten suchen, sondern allein an dem, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat, an Jesus Christus selbst. Den Wandel nicht aneinander messen, sondern allein an dem Vollkommenen, an dem Herrn. Denn die Schrift sagt, wir haben alle Mangel vor Gott. Mangel des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Wir kommen alle nicht gut weg, wenn wir uns prüfen an dem lebendigen Gott. Denn unser Wissen, so schreibt der Apostel Paulus, der es vorher gar nicht so gesehen hatte, ist ja nur Stückwerk. Vorher behauptete er war vollkommen im Sinne des Gesetzes. Er wusste alles, er konnte alles, er durfte alle Maßregeln, alle zurechtrücken, weil er ja doch alles wusste. Aber nun konnte er es sagen als Kind Gottes, unser Wissen ist Stückwerk. Wir wissen doch nicht alles. Sehen wir auf unseren Nächsten, dann verfallen wir immer ins Richten, soll uns gesagt werden. Warum? Wenn wir den Nächsten anschauen und wenn jemand mich anschaut, dann sieht er meine Fehler. Und er sagt sie zwar nicht immer, aber er denkt darüber nach. Ach, na neulich hat er das und hat er das und jenes. Und das ist ein Abgleich für das eigene Leben, dass man sich besser darstellt. Sehen wir auf den Nächsten, auf seine Fehler, werden wir traurig und fangen an zu richten. Sehen wir aber auf den Herrn Jesus, dann erkennen wir nicht die Fehler des anderen, sondern die eigenen. Die eigenen und kommen damit vor das Angesicht Gottes und sind dankbar, dass er uns hilft. Seine ausgestreckte Hand ist da. Und durch diese Erfahrung können wir auch die helfende Hand dem Nächsten ausstrecken, ohne ihn zu verurteilen. Im Lukas-Evangelium wies der Herr Jesus darauf hin, dass niemand größer ist als er. Wenn er, der Meister, seine Hand uns entgegenstreckt, um uns zu helfen, sollen das seine Jünger auch tun. In den Versen Lukas 6, 41 bis 42 wird uns gesagt, wenn wir dem Nächsten in Liebe helfen wollen, zuvor uns befreien zu lassen. Denn ein Unfreier kann niemand aus dem Gefängnis holen. Er muss selber zur Freiheit durchdringen. Ich lese uns mal das, was der Jesus hier sagt in Lukas 6, Vers 41 und 42. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Ein kleines Stückchen Holz. Und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Jetzt sagt der Herr Jesus, wie kannst du sagen zu deinem Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. In der Gemeinde zu Rom fand schon früh die gegenseitige Be- und Verurteilung statt. Der lebt nicht richtig, der macht's nicht richtig. Der müsste so und so handeln wie ich. Und dabei sah man den eigenen Balken gar nicht. Man beobachtete immer nur den anderen, wie er sich verhält. Ziehe erst, sagte Herr Jesus, wenn du wirklich helfen willst, deinen Balken raus. Betrachte dich im Licht Gottes und dann schau zu, was bei dir verändert werden muss. Und wenn das verändert worden ist, dann hilf auch dem Nächsten, in die Gegenwart seines Herrn zu kommen. Der Schlüsselvers dafür in Römer 14, Vers 13 lautet doch, dass wir vor Gott alle stehen müssen. Dass wir so leben sollen, dem Nächsten kein Anstoß werden zu sollen. Das ist das Wichtige. Das mussten die Gläubigen in Rom lernen. Pass auf nicht auf, dass du kein Anstoß wirst für die Nächsten. Das andere kommt von selbst. Achte nur darauf. Chambers, ich habe ja öfter schon mal was von ihm zitiert, und er hatte eine tiefe, klare Schau in das Heiligungsleben, das Gemeinde Jesu haben sollte. Er ist ja mit 43 Jahren schon heimgerufen worden. Er war Lehrer in London in einer Bibelschule. Und er war ganz hingegeben dem Herrn. Und es wurden einige kurze Sätze und Artikel von ihm veröffentlicht, die bis zum heutigen Tag gern gelesen und studiert werden. Unter dem Wort aus Matthäus 7, wo der Herr Jesus sagt, denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch wieder gemessen werden, sagte er folgende Sätze. Genauso wie du dein Urteil abgibst, so wirst du beurteilt werden. Es ist ein Unterschied zwischen Rache und ausgleichender Gerechtigkeit. Jesus sagt, dass die Grundlage des Lebens Gerechtigkeit ist. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und er schreibt weiter, wenn es dir leicht fällt, die Schwächen anderer zu finden, denke daran, dass du genauso beurteilt werden wirst. Was du gibst, das gibt das Leben dir wieder. Im Römerbrief heißt es ja sogar noch genauer, sagt er im zweiten Kapitel, da steht, wer einen anderen verurteilt, tut selber genau das Gleiche, was er verurteilt. Gott sieht nicht nur die Tat selbst, sondern auch die Fähigkeit dazu, die er in unserem Inneren erkennt. Zunächst einmal glauben wir meist nicht, was in der Bibel steht. Glauben wir zum Beispiel wirklich, dass wir selbst das tun, was wir an anderen kritisieren? Wir erkennen an anderen Heuchelei, Betrug und Mangel an Ehrlichkeit, weil das alles in uns selber ist. Das wichtigste Merkmal eines Menschen, der Gott ganz gehört, ist Demut. Er kann ehrlich und ohne sich etwas einzubilden sagen, ja, all das und noch andere Fehler würde ich begehen, wenn Gott nicht an mir handelte. Ich habe also kein Recht zu richten. Und dann sagt er und weist nochmal darauf hin, wie das ist, wie frei der Einzelne sein könnte, wenn er sich vor Gott wiederfindet. Wer von uns könnte sich vor Gott stellen und sagen, mein Gott, beurteile mich so, wie ich andere beurteilt habe. Wer könnte dann bestehen? Wir haben andere als Sünder verurteilt. Wenn Gott uns ebenso beurteilen wollte, bliebe uns nur der ewige Tod. Aber Gott beurteilt uns auf der Basis der Sühne, die Christus am Kreuz für uns geleistet hat. Darum sollen wir barmherzig sein. In Lukas 6 lesen wir von drei Dingen, die der Herr Jesus angibt, wie wir als Christen untereinander, aber auch in der Welt mit dem Nächsten umgehen sollen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll gedrücktes, gerütteltes und überfließend Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Seid barmherzig. Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu untereinander und in dieser Welt. So wie der Vater im Himmel barmherzig ist, wir sollen unseren Nächsten mit den Augen der Liebe Gottes sehen und selbst wenn Fehler erkannt werden, ihn zu dem hinführen, der diese Fehler korrigiert, der sie tilgt und der ein neues Leben schenkt. Das ist ein anderer Umgang mit dem Nächsten, als wir als Menschen es erkennen. Wir sollen nicht nur den Schwachen oder die Begrenzung in seinem Leben erkennen, sondern immer zur aufrichtigen Hilfe in Wort und Werk bereit sein. Nicht die Sympathie oder Antipathie sollen dabei eine Rolle spielen, sondern allein die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz, die uns aus dem Schlamm der Sünde gezogen hat. Liebe hat uns herausgezogen. Das soll uns wieder gegenwärtig sein. Wie schnell, und so sagte ich eingangs, können wir anders denken und handeln, wenn wir in die Welt hineinschauen, die Welt der Ungerechtigkeit. Innerlich haben wir schon unser Urteil über die Menschen gesprochen. Wir haben sie schon dahin gegeben. Aber so soll es nicht sein, sondern die Liebe soll ihnen nachgehen, die Liebe Gottes und zu dem führen, der auch ihnen diese Liebe schenken will. Ja, sogar all die, die uns heute als Feinde erscheinen, sollen geliebt werden. Wenn wir hören von diesem furchtbaren Anschlag in Tunesien oder auch in Frankreich, sollen wir hassen? Nein. Liebe deinen Feind, wenn er Hunger hat, gib ihm was zu essen. Wenn er Durst hat, dann tränke ihn. Denn dadurch wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das ist Aufgabe der Gemeinde Jesu. Nicht die Verurteilung, sondern Liebe üben. Und viele, die das merken, werden auch bereit sein, zu dem umzukehren aus ihrem Leben, der diese Liebe schenken kann. Und das Zweite sagt der Herr Jesus, wenn ihr das tut, dann vergebt auch. Seid immer vergebungsbereit. Das soll Kinder Gottes begleiten. Vergebungsbereitschaft dem Nächsten gegenüber. Sei es in der Gemeinde, sei es in der Welt. Nicht die eigene unvergebene Sünde macht uns unfroh und hoffnungslos, sondern wer dem Nächsten nicht vergeben kann, kann auch nicht glücklich sein. Wir sollen aber im Frieden Gottes stehen können. Wir verstehen diese Worte des Apostel Paulus hier im Römerbrief, wo er auffordert, bitte, liebe Geschwister, wandelt in eurem Auftrag. Zum Segnen seid ihr berufen. Denn wenn wir innerlich unzufrieden sind, will er sagen, können wir keine Botschafter der frohen Botschaft sein. Wir können keine Einladenden sein zu Jesus, der uns gerettet hat. Gott in Jesus hat uns immer vergeben. Er hat dir und mir vergeben. Und er hat immer mehr vergeben in unserem Leben, als wir dem Nächsten zu vergeben hätten. Der Herr Jesus gab ein Beispiel, um das deutlich zu machen. In Matthäus 18 lesen wir von den Schuldnern etwas. Da war einer, der sehr viel Schulden hatte vor seinem Herrn. Und der Herr sagte zu ihm, nun bezahle das mal. Und er bat ihn, diese Schuld zu stunden. Er würde es ja alles bezahlen, er will nicht ins Gefängnis. Und es wurde ihm alles erlassen, eine riesige Summe. Derselbe, dem diese riesige Schuld erlassen wurde, ging hin zu einem anderen, der ihm ganz wenig schuldig war. Und er rüttelte und schüttelte ihn und sagt, gib mir jetzt das, was du mir schuldig bist, oder ich lass dich ins Gefängnis werfen. Er hatte kein Erbarmen mit diesem. Er sollte doch auch vergeben, wo ihm so viel vergeben worden ist. Und der Herr sagte dann, als ihm das zu Ohren kam, wie hast du gehandelt? Ich habe dir so viel vergeben und du vergibst das Kleine, was der andere dir angetan hat, nicht. Du bist nicht bereit? Dann musst du auch deine Strafe bekommen. Ihr seid doch zum Segnen berufen. Vergebt einander und denkt immer daran, dass die eigene Schuld, so soll uns gesagt werden, immer größer ist als die des anderen. Vor Gott ist meine Schuld immer größer als die des Bruders, der Schwester, des Menschen in dieser Welt. Und Gott hat mir vergeben. Darum vergebt, vergebt. Und das Dritte, was der Herr Jesus hier anmahnt und sagt, gebt, gebt ab von dem, was ihr habt. Lindert Not, segnet die Menschen mit euren Gaben. Segnet sie aus der Dankbarkeit darüber, dass Gott so gütig und gnädig zu euch gewesen ist. Es geht nicht um die allgemeinen Opfergaben, die Gott verlangt hatte im Tempel zu Jerusalem, sondern es geht um das segnende Geben den Glaubensgeschwistern gegenüber, das Angebot, dem Nächsten darzureichen, die eigene Gabe Gottes als Ergänzung einzusetzen. Nicht zu fragen, was kann der andere mir geben, sondern ich darf geben die Liebe Gottes, die Segnungen durch seine Gaben. Denn wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Und Paulus schreibt noch, beachte, jeder muss einzeln vor dem Herrn stehen. Einst. Wir müssen alle Rechenschaft ablegen für das, was wir hier getan haben. Denn Gott prüft doch bei den unterschiedlichen Werken, ob nun einer Fleisch isst oder Wein trinkt oder irgendein Tag besonders hält oder auch nicht. Gott prüft das Herz und die Motive. So steht es auch in Sprüche 17, das möchte ich uns doch mal deutlich machen, damit wir erkennen, der Herr hat doch alles schon aufzeichnen lassen, damit wir danach leben können. Vers 3 und 4. So wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Ein Böser achtet auf böse Mäuler und ein Falscher hört gern auf schändliche Zungen. Der Herr prüft die Herzen. Er schaut genau nach dem, wie wir es meinen. Jeder wird einzeln beurteilt. Weil nun jeder einst vor dem Herrn stehen soll, soll er sich selber die Frage stellen, bin ich versöhnt mit Gott? Lebe ich aus der Gnade, die Jesus mir dargereicht hat? Kann ich sagen mit David in Psalm 26, prüfe mich, Herr, und versuche mich, läutere meine Nieren und mein Herz? Oder wir kennen ja das Wort aus Psalm 139, sieh, Herr, ob ich auf gutem Wege bin. Sieh, Herr, ob ich meine segnende Hand, so wie du deine zu mir, dem Nächsten, ausstrecke. Ein Beispiel soll uns das noch deutlich machen. 1961 gab es ja einen Unfall, einen tragischen Unfall an den Niagara-Fällen. Da war ein Mann mit seinem Motorboot auf den Eriesee hinausgefahren. Der Motor bekam einen Defekt. Dem Besitzer gelang es nicht mehr, das Boot zurückzurudern. Die Stromschnellen zogen ihn weg, er kenterte. Die Touristen waren Zeugen von diesem schrecklichen Geschehen. Zuerst wurde das Boot über die hohen Fälle, die Wasserfälle getrieben, dann kam der Besitzer an die Reihe. Vor 1000 Augen trieb er in den schrecklichen Tod. Dann kam seine 17-jährige Nichte. Das Mädchen verlor nicht die Geistesgegenwart. Es schwamm mit aller Macht, um das amerikanische Ufer zu erreichen. Dabei schrie es um Hilfe. Ein Tourist stieg die steile Böschung hinunter. Es gelang ihm, die Hand des Mädchens zu fassen. Andere Touristen bildeten dann eine Kette und zogen mit vereinten Kräften die Schwimmerin aus der starken Strömung heraus. 80 Meter vor dem sicheren Absturz wurde sie herausgerettet. Die ausgestreckte Hand des hilfsbereiten Mannes entschied über Leben und Tod des Mädchens. So streckte Jesus auch seine Hand uns entgegen. Wenn wir vor Gott stehen, dürfen wir dann auch davon Zeugnis ablegen, die segnende Hand ausgestreckt zu haben? Oder sind wir dann als solche befunden, die Fehler der anderen auf den Leuchter gestellt haben? Valentin Thilo dichtete in einem Lied, ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übt, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folgt Gottes Leiten, das kann sich recht bereiten. Zu dem kommt Jesus Christ. Amen.